herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnik.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Einfach-Überlegen-Podcasts. Ja, wie könnte es anders sein? Wir haben wieder eine spannende Folge dabei, aber heute ist sie tatsächlich auch, ich sag mal, sehr brennend für viele Unternehmen. Denn wir schauen uns heute an, was wäre, wenn Unternehmen frühzeitig einen Wertsteigerungsansatz verfolgen würden. Und im Moment vergeht ja wirklich kein Tag, an dem man ja nicht über die aktuelle Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft spricht. So hat ja das Handelsblatt gesagt, ja, 20 Jahre haben wir verschlafen, Ökonomen befürchten eine lange Durststrecke, berichtet der Spiegel. Und auch die Zahl der Arbeitslosen steigt ja momentan kontinuierlich an. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin eher ein Freund von positiv in die Zukunft blicken und wir wollen jetzt auch kein Schreckensszenario heute angehen. Aber was sich schon zeigt, ist, dass man momentan noch mit anderen Mechanismen arbeiten muss. Und deswegen reden wir heute genau darüber, wie es eben gelingen kann, nachhaltig den Wert eines Unternehmens zu steigern. Und das vor allem in so stürmischen Zeiten wie jetzt. Und ich habe natürlich Verstärkung dabei. Und ich möchte heute meinen Kollegen und Experten Ralf Kellermann begrüßen. Der hat über 20 Jahre Erfahrung aus der FMCG-Branche und natürlich auch aus der Beratung von Familienunternehmen. Ralf, hallo.
Servus Johannes.
Hey, lieber Ralf, magst du mal deine Einblicke geben? Warum tun sich denn aus deiner Sicht aktuell so viele Unternehmen schwer, ihre Wachstumsziele zu erreichen oder sind auch von der Kostenseite massiv unter Druck?
Gerne. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Gründen. Etliche Unternehmen zehren noch von ihren Erfolgen von gestern. Sie hatten immer Rückenwind, ja, steigerten Jahr für Jahr ihren Umsatz und Ergebnis und sind es einfach nicht gewohnt, in den Krisenmodus zu schalten. Um es aus unserer Sportlersprache, Johannes, auszudrücken, sie kennen und können einfach keinen Abstiegskampf.
Na, und jeder, der mal im Abstiegskampf unterwegs war im Sport, ich kann ein Lied davon singen, der weiß, das funktioniert ein bisschen anders, als wenn man erfolgsverwöhnt ist, wenn man gute Zeiten hat. Mich würde ja da wirklich mal interessieren, was so aus deiner Sicht, Ralf, jetzt nicht nur in der Sportwelt, sondern eben in der Unternehmenswelt, was sind denn so die ersten Hinweise für einen Wertverlust bei Unternehmen?
Es ist ganz oft ein schleichender Prozess, ja, der nicht über Nacht eintritt. Meist startet der Wertverlust eines Unternehmens mit einer sogenannten Strategiekrise. Das heißt, das Unternehmen verliert an Wettbewerbsfähigkeit, Marktanteile verringern sich, Markt- oder Technologieentwicklungen werden verpasst, der Umsatz stagniert und geht zurück.
Naja, bei dem Unternehmen geht es doch noch gut zu der Zeit.
Absolut. Und das Wort Krise ist ja noch lange nicht präsent in den Köpfen. Ja, wir erzielen ja immer noch gute Umsätze. Unsere Produkte sind immer noch nachgefragt. Unternehmen, die hier allerdings bereits aktiv werden, haben noch viel Handlungsspielraum und sehr gute Chancen auf eine erfolgreiche Wertsteigerung. Und es sind auch meist die Unternehmen, die aus einer Position der Stärke ihrem Unternehmen ein sogenanntes Fitnessprogramm verpassen. Und transparent wird das häufig bei börsennotierten Unternehmen. Das kann man oft nicht nachvollziehen, ja, warum in einem Atemzug ein Rekordergebnis kommuniziert wird und gleichzeitig ein Sparkurs ausgerufen wird und nicht selten mit einem Personalabbau einhergeht. Also mit anderen Worten, nicht jedes Unternehmen, das auf nachhaltiges Wachstum setzt und Kostentreiber optimiert, ist gleich ein Sanierungsfall. Und im Gegenteil, Unternehmen, die permanent auf die Fitness ihres Unternehmens achten, bleiben agil und wettbewerbsfähig.
Du hast da einen schönen Punkt gesagt, gerade dieses Thema permanent dranbleiben. Das ist ja wie im Sport, da trainiert man ja auch immer an seinen Schwächen. Man schaut ganz genau hin, was muss ich denn anders aufbauen. Ich hatte letztens erst bei einem Kunden noch eine ähnliche Situation. Also es müssen nicht immer nur börsennotierte Unternehmen sein, sondern großes Handelsunternehmen, was wir betreuen. Da sagt doch wirklich der Inhaber, im Jahr mit dem besten Unternehmensergebnis, sagt, wir müssen uns komplett neu erfinden. Wenn wir so weitermachen, werden wir in 5 Jahren keine Marktrelevanz mehr haben. Was denkst du, wie die Mitarbeiter da standen, die Kinnlade teilweise unter, die können das im ersten Schritt nicht verstehen. Und man muss jetzt schon sagen, da hat natürlich der Inhaber schon sehr weit geblickt. Ganz häufig erleben wir es eher andersrum, dass erstmal so eine Verdrängung stattfindet, dass eben diese Strategiekrise erstmal verdrängt wird und so ein bisschen dieses Prinzip Hoffnung, ja, es wird ja wieder alles besser und nächstes Jahr scheint die Sonne dann 5 Tage mehr und wir haben höheren Abverkauf oder was auch immer. Aber die Realität zeigt, Man erkennt eigentlich ganz gut, dass diese Strategiekrise immer der Ausgangspunkt ist. Und da, wie du sagst, kann man wirklich noch ganz viel machen, wenn man einen sehr hohen Handlungsspielraum hat. Aber was passiert denn jetzt mit Unternehmen, die genau das nicht tun, die also die Situation irgendwie weiter verschlafen?
Ja, diese Unternehmen geraten von der Strategiekrise mehr in eine Ergebniskrise. Ja, also der Umsatz ist rückläufig. Es werden nur oberflächlich Kostenanpassungen vorgenommen und grundlegende strukturelle und strategische Veränderungen bleiben aus. Und die Folge ist ein Gewinnrückgang, eine Folge ist eine Verschlechterung der Bilanzstruktur. Und man sieht auch, dass von dem Handlungsspielraum, der wird abgelöst von dem Handlungsbedarf.
Naja, und dadurch ist ja dann der Druck auch schon höher. Aber man ist ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, immer noch in so einer Situation. Man hat noch Liquidität, eigentlich funktioniert es ja noch irgendwie, aber halt auch nicht mehr. Tatsächlich ist jetzt meine These, viele Unternehmen, die auf uns zukommen, sind eigentlich irgendwo in dieser Phase schon angekommen. Die haben eine Ergebniskrise, die haben vielleicht 3-4 Jahre irgendwie plus minus null geschrieben, jetzt mit steigenden Kosten, mit höheren Kapitalkosten, die sie haben. Ja, ganz plötzlich sind sie in einem Negativbereich. Und spannend wird es ja, wenn man da nicht ansetzt, sondern einfach weiter wie bisher macht und weiter mit dem Prinzip Hoffnung agiert. Was passiert denn dann bei den Unternehmen?
Ja, dann, es wird immer ernster, ja, die Unternehmen kommen in eine sogenannte Liquiditätskrise, das heißt hohe Verluste, kaum Spielraum für notwendige Investitionen und auch keine Möglichkeit mehr, in Innovationen zu investieren. Das Eigenkapital wird aufgebraucht und der Druck wächst, ja, und es droht die Zahlungsunfähigkeit.
Und was ganz viele Unternehmen ja an dem Punkt auch vergessen, ist ja, dass es nicht nur darum geht, dass die Liquidität aufgebraucht wird, sondern auch, dass der Unternehmenswert signifikant nach unten geht. Ja, und genau die Situation hatten wir vor kurzem bei einem Unternehmen. Wir hatten die Situation, dass wir einmal vorgerechnet haben, was denn mit dem Unternehmenswert da auch passiert. Weil es geht ja nicht nur darum, dass Liquidität abfließt, sondern auch der Unternehmenswert sinkt signifikant. Und in dem Fall war das so, dass irgendwie die Liquidität zwar noch 7-8 Jahre gereicht hätte, aber in dem gleichen Atemzug wäre der Unternehmenswert von einer sehr, sehr hohen Summe nahezu auf null runtergegangen. Null, warum? Naja, weil weiter eine negative Renditeerwartung zu sehen war. So, und da ist ja auch der Ansatzpunkt zu sagen, wir müssen rechtzeitig reagieren und müssen genau an den Punkt rangehen. Und wir sind da ja noch nicht bei einer Restrukturierung an sich oder bei einer Sanierung, sondern sind ja noch in der Vorstufe. Und gerade da ist es ja spannend. Häufig unterschätzen Unternehmen nur noch die Phase und warten, bis eine Bank kommt und sagt, so, jetzt müsst ihr mal ein IDW-6-Gutachten machen oder eure Kredite werden plötzlich so unfassbar teuer, dass dann das ein oder andere Geschäftsmodell auch nicht mehr funktioniert. Habe ich letztens bei einem Unternehmen in der FMCG-Branche, die haben quasi für den Einzelhandel Produkte hergestellt und die haben immer die Saisonware zwischenfinanziert. Das haben die seit Jahrzehnten gemacht, immer so für 2-3% Zins und plötzlich kam die Bank und sagt, Vorsicht, es kostet jetzt 8, kostet jetzt 9. Mittlerweile sind sie bei über 10%, die sie für diese Zwischenfinanzierung finanzieren. Und das bei einem EBIT, der irgendwo bei 1-2% liegt. Also da viel Spaß, da noch rauszukommen, ist tatsächlich nicht so einfach. Aber jetzt sag mal, Ralf, jetzt angenommen, es kommt so ein Unternehmer zu dir und sagt, Ralf, du, unsere Gewinnentwicklung, die ist echt schlecht, die gefällt mir nicht. Umsätze stagnieren zwar auf einem hohen Niveau, wir verlieren ein bisschen Marktanteil, unser EBIT wird kleiner. Welche Maßnahmen oder welches Vorgehen würdest du empfehlen?
Also ich würde zunächst darauf hinweisen, dass es kurzfristige Maßnahmen geben muss, ja, also Stichwort Gegenwartsfähigkeit. Aber da hört es dann oft auch aus bei Unternehmen und auch bei Beratungen, dass sie nur diese kurzfristigen Aktionen im Vordergrund haben. Und das ist genau nicht richtig. Denn auch Ziele, die mittel- und langfristig Relevanz haben, die für die Zukunftsfähigkeit enorm wichtig sind, haben Relevanz. Und nur so können wir gewährleisten, dass die Maßnahmen zur Effizienzverbesserung mittelfristig wieder Wachstum und Wertsteigerung ermöglichen.
Und was ich ja häufiger höre im Moment, ist dieses Wort nachhaltige Wertsteigerung. Kannst du mal dem Hörer mitgeben, was du darunter verstehst?
Gut, da hilft natürlich, wenn wir zunächst mal uns anschauen, welche Einflussfaktoren auf den unternehmerischen Wert oder neudeutsch diesen Enterprise Value wirken. Und da gibt es zunächst alle Werttreiber des EBITDA. Also es ist erstens Wachstum, getragen von Expansion, Sortimentserweiterung, Markterschließung, also auch den Kernkompetenzen. Dann hast du zweitens die Treiber, die auf die Ergebnissteigerung einzahlen, also Optimierung der Kostenstrukturen, alle Treiber der operativen Exzellenz, Strukturen, Prozesse. Und drittens natürlich alle Treiber der Kapitalstruktur. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn multipliziert man das noch mit Treibern wie Marktstruktur, dem Gesamtportfolio oder der Qualität des Managements, und dann kommen wir zu dem unternehmerischen Wert. Aber eins ist ganz wichtig, vereinfacht auf den Punkt gebracht, also es geht nicht um kurzfristiges, pauschales Cost-Cutting, kein einfaches Ansetzen der Rasierklinge.
Ich nenne es immer so schön traditionserhaltende Erneuerung. Also da eben auch mal zu schauen, was muss ich denn weglassen, wo kann ich denn optimieren, aber die eigene DNA vom Unternehmen nicht aufgeben. Es gibt ja leider auch Fälle, die genau diese DNA aufgegeben haben. Aber das ist ja immer das, wo man dieses Fingerspitzengefühl braucht und wo man eben auch Familienunternehmen verstehen muss. Und welche Handlungsfelder stehen denn aus deiner Sicht den Unternehmen überhaupt zur Verfügung, die an ihrer Wertsteigerung arbeiten möchten?
Gut, ich würde zwei Ebenen betrachten. Ich würde die finanzwirtschaftliche Ebene betrachten, die also Einfluss auf den Ertrag haben, auf meinen Cashflow, auf die Kapitalstruktur, auf die Aufwandstruktur einerseits und dann natürlich auch auf die leistungswirtschaftliche Ebene, also Strukturen, Prozesse, Technologie, ja, in aller Munde, und natürlich auch aufs Personal. Das sind die zwei Ebenen, wird finanzwirtschaftliche Ebene und leistungswirtschaftliche Ebene.
Aber komm, Rolf, jetzt lass es mal ein bisschen konkreter werden. Was sind denn so die wichtigsten Fragen, die daraus entstehen?
Ich habe mal fünf im Kopf. Ja. Also die erste Frage ist sicherlich, wo können wir effizienter werden? Ja? Wie hoch ist dann auch der Impact in meiner Gewinn- und Verlustrechnung? Welche messbaren Ziele setzen wir uns? Welche Leistungs- oder Service-Level können auch reduziert werden? Beziehungsweise vielleicht auch effizienter erbracht werden? Viertens, welchen Einfluss haben Entscheidungen langfristig? Ja, weil es ja ganz wichtig, dass man auch die strategische Ausrichtung nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und der letzte Punkt, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Also wie kommuniziere ich diese Themen, diese Programme auch innerhalb des Unternehmens?
Spannend. Magst du abschließend dem Hörer nochmal dein Fazit mitgeben?
Ja, Johannes, gerne. Uns zwei alte Sportler, so ein Programm ist natürlich immer Teamsport. Ja, das ist also nichts, was alleine passiert. Das ist auch nie was ein Geschäftsführer oder ein Vorstand alleine entscheiden oder implementieren kann. Also es ist ganz klar immer Teamsport und nicht Einzelsport. Und Effizienzmaßnahmen sollten also nie nur in Krisenzeiten der kurzfristigen Kosteneinsparung dienen, sondern Effizienzprogramme sind Maßnahmen zur Leistungsverbesserung. Und es ist eine stetige Notwendigkeit. Und nur wenn ein Unternehmen immer wieder auch den Fitnessstand hinterfragt und optimiert, hast du einen nachhaltigen Erfolg.
Ich mag ja die Analogie zum Sport. Aber jetzt, lieber Zuhörer, wenn ich dir eins mitgeben möchte aus dieser Folge, dann ist es ja genau dieser Punkt, dass man wissen muss, in welcher Phase befinde ich mich. Befinde ich mich in der Strategiekrise, in der Ergebniskrise, in der Liquiditätskrise? Weil was ist denn das Beste, wenn man schon vor einer dieser Phasen beginnt, Effizienzprogramme anzusetzen? Wenn man immer wieder sich hinterfragt, immer wieder schaut, was kann ich besser machen, wo kann ich einsparen, was kann ich weglassen, damit man eigentlich überhaupt nicht in so ein Thema kommt. Aber wenn auch anzuerkennen, dass eine Strategiekrise der Anfang von dieser Phase zur Wertvernichtung auch ist. Und ganz häufig erlebe ich eben, dass Unternehmen ja die Einsicht nicht zulassen wollen. Aber die Realität holt einen früher oder später ein. Und jetzt, lieber Zuhörer, jetzt wird mich mal interessieren, wie siehst du das ganze Thema Wertsteigerung? Kannst du der Logik folgen, dass es immer mit der Strategiekrise anfängt? Schreib mir doch an josnik@weismann.de. Ihr lieber Ralf, danke, dass du mit dabei warst.
Danke dir, Johannes.
Und bis zum nächsten Mal.